Apostelgeschichte 10. Ich glaube, es ist ein Kapitel, das die meisten von uns oder viele von uns sicher schon gelesen haben oder vielleicht auch schon Predigt darüber gehört haben. Aber ich bin überzeugt, vielfach haben wir gar nicht begriffen, was für eine Tragweite, dass die Geschichte, die Begebenheit dort für uns heute hat. Es sind 48 Verse. Ich werde über alle 48 Verse predigen heute Morgen. Aber keine Angst, wir lesen nicht den ganzen Text zusammen. 48 Verse, die ich glaube, sind grundlegend dafür, dass du und ich heute Morgen da sitzen als Christen. Sie sind grundlegend dafür, dass die Gemeinde da überhaupt existiert. Ich glaube, sie ist grundlegend dafür, dass Christenheit heute so ist, wie sie ist. Die 48 Verse beschreiben uns 4 Tage im Leben von Petrus, im Leben der ersten Christen, die eine gewaltige Veränderung unter den ersten Christen herbeigeführt haben. Und ich bin ganz neu begeistert von dieser Geschichte. Wir wollen eintauchen, da drin. Es ist die Geschichte vom römischen Hauptmann Cornelius oder eben, wie Gott eine gewaltige Veränderung in 4 Tagen geschafft hat. Steigen wir ein in den ersten Tag. Der erste Tag, die Sonne geht auf, wir befinden uns in Caesarea, ist eine Stadt in Judäa, am Mittelmeer, eine Küstenstadt. Und dort wohnt der Cornelius, der Hauptmann, der römische Hauptmann. Genau genommen war es ein Centurio. Das sind die, die immer verhauen werden von den Gallier bei Asterix und Obelix. Centurio, aber eigentlich waren das mutige Männer, Führungspersönlichkeiten, Oberhaupt über eine Legion, nicht über eine Legion, aber über eine Zenturie, über 100 Mann. Und der war stationiert in Caesarea. Der hat dort gewohnt und die Bibel berichtet uns, dass er ein frommer und gottesfürchtiger Mann war. Fromm heisst grundsätzlich einmal, es war ein Mann, der Gott richtig verehrt hat, die richtige Scheu vor Gott hatte, die richtige Ehrfurcht. Und nachher wird noch betont, er war gottesfürchtig. Das heisst, da war noch ein Stück mehr herum. Das war ein Mensch, der Gott nahegestanden ist. Das ist eine Bezeichnung, die zu dieser Zeit gebraucht worden ist für Menschen, die keine Juden waren. Also der Cornelius hat nie konvertiert zum Judentum, sonst wäre es ein Proselyt gewesen. Also einer, der gesagt hat, ich lasse mich beschneiden, ich lasse mich taufen und ich befolge von dort weg das ganze Gesetz der Juden. Das hat er nicht gemacht. Aber trotzdem hat er Ehrfurcht gehabt vor dem Gott der Juden. Man beobachtet das in dieser Zeit viel, dass Menschen beeindruckt sind von diesen ethisch hohen Standards, die die Juden hatten. Nur ein Gott und der Gott hat das ganze Leben von diesen Leuten bestimmt. Und das hat die Leute oft beeindruckt. Sind sie doch aus einem griechischen oder aus einem römisch prägten Umfeld gekommen, zügellos, ganz nur für Götter, keine Richtlinie, wo man sich wirklich danach hätte verhalten können. Und da sind die Juden rausgestochen mit ihrer Religion, mit ihrem Gott. Und es hat viele Leute gegeben, die gesagt haben, der Gott soll auch mein Gott sein, wo der Gott verehrt hat. Und so einer war auch der Cornelius gewesen. Das bedeutet, dass sie Leute, die regelmäßig in die Synagoge gegangen sind, die Tora gelesen haben, die auch einen gewissen Teil des Gesetzes eingehalten haben, aber sicher nicht alles. Ein Grund, warum der Cornelius nie konvertiert ist, könnte sein, dass es grosse Nachteile hat können haben, sozial oder wirtschaftlich, auch gerade für ihn als Legionär vom Römischen Reich, weil es nicht, ob das zu Problemen geführt hat. Er hat den Schritt einmal nicht da, aber trotzdem, er war ein gottesfürchtiger Mann gewesen. Und von ihm wird auch berichtet, dass er 2 von den wichtigsten Sachen, religiösen Sachen gemacht hat, die die Juden gemacht haben. Und zwar hat er regelmäßig gebetet und er hat Almosen gegeben. Er hat sich um die jüdische Bevölkerung, die arme Bevölkerung der Juden gekümmert. Das war ihm ein Herzensanliegen. Man sieht, der Mann hat nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis gehabt, nicht nur etwas gemacht, um sich einschleimen bei der jüdischen Bevölkerung. Immerhin hat er zur Besetzungsmacht gehört. Sondern es war ihm wirklich ein Herzensanliegen. Und in einer von seinen Gebetszeiten passiert das, was uns geschildert wird, die Apostelgeschichte 10. Er hat regelmäßig am Nachmittag zur 9. Stunde, das ist am Nachmittag um 3, ist er ins Gebet gegangen. Das war eine öffentliche Gebetszeit. Das heisst, die Juden sind dort im Tempel gebeten oder sie haben sich persönlich Zeit genommen fürs Gebet. Und so auch er war anscheinend eine Regelmäßigkeit dahinter, dass er zu dieser Zeit gebetet hat. Und in diesem Gebet hat er eine sehr ermutigende Nachricht bekommen. Verse 3 und 4 lese ich. Eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer kam. Cornelius, hört er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Eine gewaltige Ermutigung. Wie oft hätten wir uns vielleicht schon gewünscht, dass Gott mal einen Engel schicken und sagen, hey, deine Gebete sind erhört worden. Deine Gebete sind erhört worden. Wir wissen nicht, für was es der Cornelius gebetet hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Cornelius viele Anliegen hatte. Vielleicht hat er dafür gebetet und hat sich immer wieder gefragt, Herr, soll ich gleich noch zum Judentum konvertieren? Ist vielleicht eine von seinen Fragen gewesen? Glaube ich denn wirklich richtig? Vielleicht hat er gemerkt, dass er für die Juden eben doch nicht so ganz dazu zählt. Vielleicht hat er sich eine Gottesoffenbarung gewünscht. Hat sich mehr Tiefgang, mehr Gemeinschaft gewünscht. Wir wissen es nicht. Aber was wir sehen, es war ihm ein Herzensanliegen gewesen, dem Gott nachzufolgen. Wir sehen es auch nachher, dass er den Auftrag wahrnimmt, den Gott ihm gibt. Es war ihm ein Herzensanliegen gewesen, mit dem Gott Gemeinschaft zu haben. Und da ist eine riesen Ermutigung der Engel, der kommt und sagt, Cornelius, deine Gebete sind erhört worden. Es erinnert mich an die Verheißung, die Jesus uns gibt in der Bergpredigt. Bittet und euch wird gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Cornelius ist ein Beispiel für die Menschen, die das erlebt haben. Die eine Bestätigung sind für die Verheißung. Hey, wenn ein Mensch von ganzem Herzen nach Gott sucht, Gott wird sich nicht verschliessen. Gott wird sich finden lassen. Vielleicht geht es euch manchmal ähnlich, wenn ich mit Leuten rede und ich merke, die Leute stehen Gott kritisch gegenüber, dann komme ich oft in den Druck hinein. Und das Gefühl, jetzt liegt es an mir, dass ich gut argumentiere, die richtigen Worte finde, ob die Leute anfangen, Gott zu suchen oder nicht. Und ich habe plötzlich Angst, ja, was ist, wenn sich Gott diesen Leuten nicht wird zeigen? Und irgendwann habe ich auch zu einer Gelassenheit gefunden und muss sagen, hey, Gott verheißt, wer ihn wird suchen, der wird ihn finden. Und ich habe angefangen, diesen Leuten direkt zu sagen, hey, wenn du Jesus, wenn du Gott wirklich suchst, wenn das dein Herzensanliegen ist, herauszufinden, gibt es den Gott wirklich oder nicht, dann wird sich Gott dir offenbaren. Und ich habe angefangen, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, hey, es ist nicht mein Bier. Es hängt nicht an mir, ob ich jetzt richtig argumentiere oder nicht, genau die richtigen Worte finde. Es hängt an Gott. Er ist der, der sich dieser Person wird offenbaren. Ich nehme wieder mal den Sigi, weil ich ihn einfach so gerne habe und ab und zu ein Beispiel brauche. Wenn der Sigi so ein Zweifler wäre, dann könnte ich dem Sigi sagen, schau, wenn du wirklich das ernsthafte Anliegen hast, Gott zu finden, oder auch, wenn er schon gläubig ist, aber in bewegter Not, dann kann ich ihm sagen, schau, Gott hat verheißen, er will sich finden lassen. Wer sucht, der wird finden. Und wenn du eine Antwort suchst, wenn du ein Herzensanliegen hast, das dich so beschäftigt, Gott wird sich dir offenbaren. Ich kann das gar nicht. Ich darf den Druck von mir wegnehmen. Und das ist das, was Cornelius da erlebt. Gott wird sich offenbaren, wenn ein ernstliches Herz nach ihm sucht. Bin ich zu 100%, zu 200% überzeugt. Darf man in Anspruch nehmen. Gott wird sich dem offenbaren, der nach ihm sucht. Und so kommt der Cornelius eine Antwort auf seine Gebete über. Und die Antwort heißt, Vers 5, darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Der Cornelius korcht auf der Stelle. Er ruft zwei Knechte zu sich. Er ruft einen von seinen gläubigen Soldaten zu sich. Oder gläubig, auch gottesfürchtig. Und sagt, geht da hin, geht auf Joppe, geht den Petrus suchen und bringt den da hin. Vielleicht hat er schon von Petrus gehört, vielleicht auch nicht. In ihm wird sicher Erkundigungen über ihn eingezogen haben, in der Zeit, wo seine Männer weg waren. Seine Männer sind gegangen auf das Joppe. Joppe ist heute vielleicht besser bekannt als Jaffa. Jaffa-Orangen haben wir einmal daheim gehabt. Jaffa liegt 50 Kilometer südlich von Caesarea, ist auch eine Küstenstadt, der meiste von euch wahrscheinlich bekannt als Tel Aviv. Tel Aviv ist Anfang des 20. Jahrhunderts als Vorort von Joppe gegründet worden oder von Jaffa. Heute gehört es zusammen, ist eine grosse Stadt, Tel Aviv, Jaffa. Dort sind sie unterwegs gewesen, aufgebrochen. Das ist der erste Tag. Am ersten Tag haben wir Erschfäng, eine Begegnung mit einem Engel. Wir wissen noch nicht, um was es wirklich geht. Der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, schwenkt jetzt den Fokus. Er schwenkt den Fokus auf Joppe, zu dem Petrus, der muss geholt werden. Seine Leute, dem Hauptmann, seine Leute sind kurz vor Joppe. Und wir sehen jetzt, was mit dem Petrus passiert. Und wir sehen, Gott bereitet den Petrus vor. Er geht mit ihm einen Weg, damit da etwas Wunderbares passieren darf. Petrus ist auf dem Dach am Betten. Er ist zu Gast bei einem anderen Simon, einem Gerber. Er ist auf dem Dach, ist am Betten und da hat er eine Vision. Das ist eine bekannte Vision, die ihr sicher auch schon gehört, dass der Himmel, der ihm aufgeht, ein Tuch, das runterkommt, das runtergelassen wird an den vier Enden. Und in dem Tuch hat es ganz viele Tiere, vierfüßige Tiere, Krabbeltiere und Vögel. Also eine grosse Masse von Tieren muss es gewesen sein, die ihm dort offenbart worden sind. Ich weiss nicht, wie gross das Tuch war, Elefanten, Giraffen und alles Mögliche. Und nachher kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, Petrus, schlacht die Tiere und tu es essen. Für einen Juden ein absolutes No-Go. Vielleicht hat er darauf auch Lämmer und Kühe gehabt. Das hätte er dürfen essen. Aber es hat auch Kräuchtiere und Vögel gehabt. Es hat auf jeden Fall Tiere gehabt, die er nicht dürfen essen als Jude. Ein absolutes No-Go. Und der Petrus reagiert auch so im Vers 14. Er sagt, auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Der Petrus hat die Gesetze aus dem Alten Testament ernst genommen und hat gesagt, es kann nicht sein, dass ich gegen das Gebot von Gott verstoße. Ich will nicht Unreines essen. Und darauf aber sagt Gott zu ihm, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Dreimal passiert die Begebenheit. Dreimal wird er aufgefordert zum Essen, dann verschwindet das Tuch wieder im Himmel und der Petrus ist verständlicherweise auch ratlos. Was bedeutet jetzt das? Kann das sein, dass Gott soeben seine Gebote vom Alten Testament aufgehoben hat? Nein, das kann es doch nicht sein. Was soll ich jetzt mit dem anfangen? Und er rätselt darüber und er rätselt, was könnte die Vision bedeuten. In der Zwischenzeit kommen die Boten an, sie stehen vor der Tür und dann sagt der Heilige Geist zum Petrus, hey, gang ab. Gang ab dem Dach, es stehen drei Männer da, die dich suchen. Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich habe sie selbst geschickt. Wir haben im Moment da zwei Handlungsstränge. Zum einen haben wir den Cornelius mit seinem Auftrag, mit seiner Gebetserhörung. Zum anderen haben wir den Petrus mit seiner unerklärlichen Vision, wo er darüber rätseln ist. Und jetzt sehen wir plötzlich, wie Gott die beiden Stränge zusammenbringt. Aber wie der Cornelius versteht bis jetzt, was da abgeht, und auch der Petrus versteht noch nicht, um was es geht. Auch der Petrus hat einen klaren Auftrag, was heisst, gang ab, gang mit diesen Menschen mit, aber er weiß noch nicht, um was es geht. Aber was wir bis dahin mal festhalten können, beide Männer sind von Gott im Gebet angesprochen worden. Im Gebet hat er sie geführt. Und das ist für mich wieder mal so eine klassische Bestätigung. Gott redet mit uns im Gebet. Nicht ausschließlich. Gott kann jederzeit zu uns reden, auch im Alltag, wenn wir gar nicht an ihn denken. Und doch sehen wir immer wieder, auch in der Bibel, Gott nutzt die Möglichkeiten, wo Leute beten. Ihr Herz auftun. Wenn wir am Beten sind, schaffen wir Grundlage dafür, dass unser Herz von Gott berührt werden kann. Wir sind offen für sein Reden. Ich würde sagen, Gott begegnet Menschen im Gebet. Wenn Menschen am Betten sind, begegnet er ihnen. Oder wir können zu umkehren und sagen, wenn du nicht willst, dass Gott dir begegnet, wenn du nicht willst, dass er zu dir redet, dann hör auf beten. Dann ist die Chance sehr klein, dass Gott dir begegnen wird. Sie ist aber nicht ausgeschlossen. Also für alle, die das jetzt probieren wollen. Wie gesagt, Gott kann auch reden, wenn wir nicht am Betten sind. Aber es soll eine Ermutigung sein. Wenn du dich sehnst nach Gottes Reden, wenn du dich sehnst nach Begegnung mit ihm, dann würde ich fragen, wie steht es um deine Gebetszeiten? Und deine Zeiten mit Gott haben wir erst kürzlich in der Predigt schon gehabt. Gott begegnet den Menschen im Gebet. Cornelius und der Petrus sind beides Beispiele dafür in dieser Geschichte. Im Gebet ist ihnen der Engel begegnet, im Gebet hat er eine Vision gehabt. Wie gesagt, für den Petrus war unklar, was die Vision bedeutet und darin kommt das Reden vom Heiligen Geist. wo er ihm sagt, hey, gang runter. Die drei Männer sind wegen dir da, gang mit ihnen mit. Ich glaube, das war wichtig für den Petrus. Er hat mal einen Anhaltspunkt gehabt, wie geht es weiter. Es war relativ klar, die Vision und das Reden vom Geist, das gehört zusammen. Auch wenn er noch nicht gewusst hat, um was es geht. Petrus geht runter, die Männer erklären ihm, wieso das da sind. Und er sagt, kommt rein. Er schaut, dass sie ins Bett überkommen für die Nacht. Das war der zweite Tag. Zweite Tag, der Cornelius weiss noch nicht, wie es gelaufen ist. Der Petrus weiss auch noch nicht, wie es weitergehen wird. Wir kommen zum dritten Tag. Und der dritte Tag, der ist schnell erklärt, das ist der Vers 24. Und wir merken, am dritten Tag passiert genau nichts. Zumindest nicht, was spannend wäre für uns, weil sie gehen morgen los, wandern zurück auf Caesarea, 50 Kilometer zurück. Die armen Kaiben, die schon hingelaufen sind, jetzt wieder zurück. 100 Kilometer Marsch in 2,5 Tagen. Bräuchte ich nicht unbedingt. Sie nehmen sich einen Tag Zeit, um dort anzureisen. Das war es, dritter Tag. Vierter Tag und jetzt wird es spannend. Jetzt kommt es zu dem Zusammentreffen. Am vierten Tag kommen sie an beim Cornelius. Wo der Petrus dort ankommt beim Cornelius, er kommt in das Haus hinein. Cornelius wirft sich zuerst nieder vor ihm, will ihn anbeten. Petrus sagt, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Er kommt innen in das Haus und die Hütte ist voll. Es war ein Centurio. Ich glaube, der hat nicht nur eine 2,5-Zimmer-Wohnung, der hat ein Anwesen. Er hat das gefüllt mit Menschen. Seine Familie war dort, seine Knechte waren dort, er hat seine Freunde eingeladen. Hey, der Cornelius war überzeugt, der Petrus wird kommen und hat eine wichtige Botschaft. Und ich habe mich gefragt, wie hätte ich reagiert anstelle von Cornelius? Cornelius hat gewusst, ich bin ein Heid in den Augen der Juden. Also ein Unreiner. Er hätte damit rechnen müssen, dass der Petrus gar nicht kommt. Er hat nicht gewusst, wie das eine peinliche Nummer, was wird der Petrus erzählen da? Hey, wir laden ein für nächsten Sonntag für den Richard Wiskin. Niemand von euch weiß, ob das eine peinliche Nummer wird. Und trotzdem fordern wir euch auf, ladet ein. Ein paar von euch haben ihn vielleicht schon gehört. Ich glaube, es wird super. Ich weiss einmal noch, wie meine Eltern schon von ihm geschwärmt haben vor 30 Jahren. Nein, das weiss ich nicht mehr, vor 20 Jahren. Der Cornelius war überzeugt, Gott hat mir gesagt, hol den Petrus. Und wenn Gott mir das gesagt hat, muss es super werden. Das ist das, was ich darauf gewartet habe. Und er sagt, wenn es für mich wichtig ist, ist es für meine Familie wichtig, dann ist es auch für meine Freunde wichtig, die müssen hören, was der Petrus uns wird sagen. Das ist für mich ein grosses Vorbild und eine Herausforderung auch geworden. Gehe ich auch mit dem Gottvertrauen durchs Leben, dass das, was Gott mir aufträgt, wird gelingen, dass das wird super werden. Cornelius hat es gemacht und das, obwohl er noch nicht mal entschiedener Christ war. Gottesfürchtiger Mann, ja, aber er hat Jesus noch nicht kennt zu diesem Zeitpunkt. Und der Petrus kommt tatsächlich und er macht von Beginn weg klar, hey, es ist nicht selbstverständlich, dass ich da bin. Eigentlich darf ich gar nicht da sein. Und ich stelle mir wieder den Richard vor, am nächsten Sonntag, wenn er da vorne steht und sagt, liebe Leute, eigentlich ist es ein grosser Fehler, bin ich da, so in diesem Stil. Eigentlich wollte ich nicht zu euch kommen. Ich meine, schlechter kann man nicht einsteigen, um die Leute abzuholen. Aber der Petrus macht das und sagt, wisst ihr, eigentlich darf ich gar nicht da sein. Er erklärt es aber auch kurz. Vers 28. Ihr wisst sicher, sagt er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Und Petrus ist durch die Version schon mal eins bewusst worden, dass es nicht in erster Linie um Speisgesetz gegangen ist. Ist ihm schon mal bewusst worden, dass Gott ihm wollte zeigen, hey, du hast nicht das Recht, Menschen als rein oder unrein einzustufen. Und Gott hat ihm gesagt, gang mit diesen Männern mit. Und darum sagte Petrus, darum bin ich mitgegangen. Gott hat an ihm gewirkt. Ich glaube, Gott hat schon länger an ihm gewirkt. Es ist nämlich spannend, der Petrus war zu Gast im Hause Simons des Gerbers. Der Gerber hat immer Kontakt mit Tierkadaver gehabt. Wenn er die Hüte entgegennehmen musste, musste er gerben, war ein unreiner Beruf für einen Jude. Und trotzdem hat Simon Petrus bei dem anderen Simon gewohnt, war zu Gast. Das ist eigentlich auch schon eine gewisse Öffnung dem gegenüber. Und Gott setzt eins drauf und sagt, und jetzt habe auch Gemeinschaft mit Heiden, mit Nichtjuden. Er hat Simon, den Gerber, überredet und gesagt, hey, lass die Heiden zu dir ins Haus ein. Das ist eigentlich auch schon ein bisschen ein Wunder, dass er gesagt hat, okay, die Heiden dürfen bei mir Gastfreundschaft geniessen. Und dann geht mit zu dem Cornelius, weil Gott ihm gesagt hat, hey, es ist nicht okay, dass ihr Juden euch so abgrenzt. Es hat strenggläubige Juden gegeben, die sind so weit gegangen und haben gesagt, wenn eine Frau, nehmen wir das mal Katrin, die erst gerade geboren hat, wenn eine Frau in ihrer schwersten Stunde ist, darf ein Jude ihr nicht beistehen. Weil das hat ja zur Folge, dass ein weiterer Heid auf die Welt kommt. So haben die strenggläubigen Juden gedacht. So haben sie sich abgrenzt von den Heiden. Und der Petrus hat da über seinen eigenen Schatten müssen springen. Wir sehen auch später Galaterbrief, wenn der Paulus ihn kritisiert, dass er nie ganz, oder bis dorthin zumindest nie ganz über den Schatten können springen. Das war so tief in ihm drin, das jüdische Denken, Heiden unrein, Juden rein. Obwohl ihm Gott etwas anderes gezeigt hat. Weil Gott zu ihm geredet hat, sagt er im Vers 29, daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Das ist jetzt ein Petrus sein Anliegen, weil er weiß eigentlich immer noch nicht genau, was Gott jetzt vorhat. Und es brennt ihm unter den Fingernägeln und er sagt, und jetzt sagt mir, warum bin ich da? Warum händ er mich müssen holen? Und dann erklärt Cornelius an Petrus, wahrscheinlich erzählt er ihm ein von seinem Leben, übermittelt ist es einfach in der Bibel, wie er erzählt von dieser Begegnung mit dem Engel, wo Gott ihm auftragt hat, hol den Petrus. Und spannend ist, in dem Moment, wo der Cornelius das erzählt, da fällt ihm Petrus der Groschen. Da hat er plötzlich verstanden, um was es geht. Plötzlich sieht er den anderen Teil von dieser Geschichte, wo Gott in Caesarea schon am Wirken ist seit 3 Tagen oder seit 4 Tagen, eigentlich schon viel länger, und merkt, Gott hat etwas Gewaltiges vor. Und wir lesen weiter im Vers 34 und 35. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Das ist eine Sternstunde, die der Petrus hatte. Hat er so richtig begriffen, hey, Gott nimmt ja jeden an. Er nimmt gar nicht nur Juden an. Jeder Mensch auf dieser Welt, egal aus welchem Volk, nimmt er an. Gott entscheidet, wer sich ihm darf nähern. Nicht die Juden entscheiden das. Gott entscheidet das. Ist seine persönliche Sternstunde. Jetzt wird mir erst richtig klar, dass es keinen Unterschied zwischen den Menschen gibt für Gott. Und auf diese Erkenntnis hin, fängt Petrus an, das zu machen, was er überall in Judäa vorher auch schon gemacht hat, in Jerusalem. Er erzählt von dem Jesus Christus, von dem Messias, von dieser guten und frohen Botschaft. Er bringt das Evangelium. Evangelium, das auf Griechisch nichts anderes bedeutet als gute Nachricht. Er erzählt die gute Nachricht und sagt, schau, lieber Cornelius, schau, liebe Freunde von Cornelius, da gibt es einen Mann, den Sohn Gottes, der ist gestorben für euch. Er will euch eure Sünden vergeben. Gebt euch und euer Leben dem Jesus an. Und er wird euch vergeben. Er wird euch ein neues Leben schenken. Er wird euch die Wahrheit, er wird euch die Freiheit führen. Und während er das verkündet, wird uns berichtet, wie der Heilige Geist auf die Zuhörer geht. Der Heilige Geist kommt auf die Zuhörer und sie fangen an, in Zungen reden, sie fangen an, Gott zu loben. Ganz ähnlich eigentlich wie an Pfingsten. Ist eine Art zweites Pfingsten. Gott macht mit dem Wirken, indem er den Heiligen Geist in einer ganz ähnlichen Art und Weise gibt, macht er deutlich, diese Menschen sind auch gläubig. Im Vers 45 lesen wir, wie die Gläubigen reagiert haben. Der Petrus hat noch ein paar Leute aus Joppe mitgenommen. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Hey, die waren verblüfft, verdattert. Der Luther übersetzt sogar, sie entsetzten sich. Die haben das nicht können verstehen. Was? Jetzt kommen die Heiden auch den Heiligen Geist über. Das ist ja gar nicht etwas, was nur die Juden überkommen. Und das gefällt mir so an dieser Geschichte, Apostelgeschichte 10, wie Gott klar macht, hey, das Evangelium, die gute Nachricht, die gilt, das gilt für die ganze Welt. Das gilt nicht nur für die Juden, das gilt auch für uns heute. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, Apostelgeschichte 10 ist die Veränderung, der Wendepunkt in der Geschichte, wo die Menschen damals angefangen haben zu begreifen, hey, das Evangelium, der Tod von Jesus Christus, das ist für uns alle bestimmt. Das gilt nicht nur den Juden und ein paar Auserwählten, vielleicht noch den Samariter, das gilt auch den Heiden. Das gilt sogar für den Sigi. Stellt euch das vor. Der Heilige Geist, das Geschenk Gottes, gilt für jeden von uns, wenn wir das im Glauben annehmen. Und die Reaktion von Petrus finde ich spannend. Der Petrus sagt nachher Vers 47 und 48, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnet er an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Finde ich ganz spannend. Der Petrus sagt, hey, wie können wir denen jetzt noch Taufe verwehren? Für Petrus ist logisch, wenn jemand den Heiligen Geist hat, wenn jemand gläubig geworden ist, dann muss man den taufen. Das war die logische Konsequenz. Und er fragt, wie können wir ihnen das verwehren? Gar nicht. Jetzt müssen wir die taufen. Ob er hat wollen oder nicht. Und ich finde das insofern spannend, wenn ich in die heutige Zeit schaue. Wo ich mich frage, warum haben wir Christen das so auseinandergenommen? Wenn ich frage, wer von euch hat sich mehr als 3 Tage nach seiner Bekehrung erst taufen lassen, würde fast alle aufstrecken, bin ich überzeugt. Ich würde mich fragen, ob überhaupt jemand aufheben würde, wenn ich frage, hat sich jemand am Tag von seiner Bekehrung, von seiner Hinwendung zu Gott taufen lassen? Wir haben heute das Jahre auseinandergenommen. Bei mir sind es 2 Jahre dazwischen. Und ich glaube, bei vielen von euch ist es ähnlich. Wahrscheinlich sogar bis zu 20 Jahren sind keine Seltenheit. Ist sicher kirchengeschichtlich ein Stück weit bedingt. Weil man mit der Taufe viel Falsches gemacht hat, hin und her. Und man will heute sicher gehen, dass die Leute auch wirklich entschieden sind und niemand zu früh taufen, etc. etc. Ich glaube, es hat durchaus Gründe, warum man manchmal ein bisschen wartet. Und doch ist für mich die Frage, warum nimmt man das so weit auseinander? Warum verwehren wir uns manchmal selber die Taufe? Und falls dich heute Morgen da betrifft und du musst sagen, hey, meine Bekehrung, meine Hinwendung zu Gott ist so weit zurück und ich habe mich noch nicht taufen lassen, möchte ich dich fragen, warum verwehrst du dir deine Taufe? Für den Petrus, für die ersten Christen, ist nichts als normal gewesen. Man hat sich entschieden für ein Leben mit Jesus. Man hat den Heiligen Geist bekommen als Folge von dieser Entscheidung. Und man hat sich taufen lassen. So hat es auch der Petrus gemacht. Er hat angeordnet, er hat nicht selber getauft, aber er hat angeordnet, dass die Leute dort getauft werden. Anschliessend haben sie ihn gebeten, bleib doch noch da. Sie haben gemerkt, hey, jetzt nur mit der Entscheidung für Gott ist es noch nicht da. Ich brauche noch Lehre. Wir brauchen noch Lehre. Petrus, bitte bleib da und lehre uns. Und so vermute ich, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber wird die erste Gemeinde in Caesarea entstanden sein. Auch wir, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, wir brauchen Lehre. Wir brauchen weiterhin einen Ort, wo wir miteinander vorwärts gehen können, wo wir wachsen können. Mit der Hinwendung zu Gott ist es noch nicht fertig. Es hat eigentlich erst gerade gestartet. Ich möchte zusammenfassen, was wir angeschaut haben. Wir sehen am ersten Tag, wer Gott von ganzem Herzen sucht, der wird Gott finden. Gott wird sich finden lassen. Wenn jemand ihn finden will, wenn ihn etwas bewegt, wer anklopft, dann wird aufgetan werden. Da können wir nicht rütteln dran. Das ist die Verheißung, die wir darauf bauen dürfen. Wir sehen am zweiten Tag, das Gebet bietet eine riesige Möglichkeit, eine riesige Chance, dass Gott mit uns redet, dass er sich uns offenbart. Nehmen wir die Möglichkeit wahr. Suchen wir Gott in unserem Gebet. Und er wird sich uns zeigen, er wird mit uns reden. Dritter Tag können wir nicht so viel mitnehmen, außer dass es manchmal ein bisschen länger geht. Ob es jetzt ein 50-Kilometer Marsch ist oder was auch immer. Es geht nicht immer sofort, Knall auf Fall. Aber vierter Tag, was ich da mitnehme, Taufe und Entscheidung für Jesus. Das gehört zusammen. Ich glaube, wir müssen aufhören, dass es so mega weit auseinanderreissen. Wie ich gesagt habe, es gibt manchmal Gründe, dass es nicht gerade von heute auf morgen passiert. Aber grundsätzlich, warum ziehen wir es so weit auseinander? Warum bestätigen wir nicht einfach öffentlich mit unserer Taufe, dass wir zu Jesus gehören? Und ich möchte dich ganz persönlich herausfordern, wenn du merkst, oder du weißt ja, ob du getauft bist oder nicht, wenn du merkst, hey, ich habe mir die Taufe bisher selber verwehrt. Aus was für Gründen auch immer. Warum ist es vielleicht nicht dran, heute Morgen spontan zu sagen, doch, ich will mich auch taufen lassen. Ich will endlich festmachen und das, was ich im Herzen schon lange gemacht habe, äußerlich auch noch bezeugen. Wenn du das möchtest, hast du die Möglichkeit, nachher bei dem Lied, das wir noch singen werden, auf mich zuzukommen. Der können wir das kurz zusammen anschauen und noch aufgleisen. Ist möglich, wir sind da so spontan und freie Schweizer. Im Rhein hat es genug Platz. Genau. Das die 3-4 Punkte aus dieser Predigt. Ich möchte gerne abschließen mit einem Gebet, bevor wir ins Lied übergehen. Und ich freue mich schon nachher von der Daniela zu hören, warum du dich taufen lassen willst. Genau. Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen, für all das, was du in deinem Wort immer wieder zeigst. Und ich bin so neu begeistert von dem Cornelius, von dieser Geschichte, die du mit ihm geschrieben hast, wie du den Petrus verändert hast, wie du ihn einen Weg geführt hast und ihm gezeigt hast, hey, das Heil, die Erlösung ist für alle Menschen da. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du uns die Wahrheiten, die wir aus deinem Wort nehmen, immer wieder tief ins Herz schreibst. Sechs der Punkt, dass du der bist, der den Menschen nachgeht, dass wir die Leute die Verheißung dürfen zusprechen, dass du dich finden lässt. Oder dass wir uns ganz neu vornehmen, das Gebet, die Gemeinschaft mit dir zu pflegen und uns so von dir ansprechen zu lassen. Bitte dich, dass wir das festmachen in unserem Herzen, dass du uns immer wieder neu berührst mit deinem Wort. Und ich danke dir für die Taufe, die wir heute auch erleben dürfen, gerade von Daniela, vielleicht noch von anderen. Danke, dürfen wir uns ermutigen lassen von diesen Leuten. Amen.